Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf und predigen darf. Also sagen, es fühlt sich heute gar nicht an wie so ein Predigttermin. Ich komme hier rein und es ist so wie eine Familie. Man trifft sich einfach und manchmal hat man ja so Gefühl, ich habe jetzt einen Dienst, ich muss dahin, es ist Gemeinde oder so. Ich habe meinen Termin, Gemeindetermin, aber heute, obwohl ich predige, ich bin so, ja, ich treffe mich halt. Und es ist einfach schön, hier zu sein mit euch und so die Gegenwart Gottes so spürbar finde ich jetzt. Ich hoffe, euch geht es genauso und möchte ich am Anfang noch kurz beten, bevor wir dann einsteigen. Herr, ich danke dir, dass deine Gegenwart real ist. Ich danke dir für jeden, der gekommen ist heute, um ja, zu empfangen, aber auch weiterzugeben. Und ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist, Herr. Ich liebe dich und ich will mehr von dir erleben, Herr. Und ich will auch Dinge weitergeben, die du mir aufs Herz legst. Und ich bete, dass wir jetzt gesegnet werden durch dein Wort. Ich bete, dass du offenbart wirst in den Herzen, Herr, und dass deine Herrlichkeit immer größer wird in uns, die wir kennen dürfen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt segnest, jeden, der es hier hört und jeden, der es vielleicht auch online nachhört, Herr. Und danke, dass du mir einfach die richtigen Worte gibst. Amen. Mein Thema heute ist eigentlich ganz einfach und ich denke auch bekannt, was ich jetzt so mitbekommen habe, wie gerade die Gebete gesprochen wurden, die Lieder, die wir gesungen haben. Mein Thema heute ist nämlich auch Gebet und es geht eigentlich um, ich nenne es mal das Gebet der Liebe oder Gebet aus Liebe heraus. Es ist mir diese Woche so bewusst geworden, als ich so in einer Gebetszeit war im Hauskreis mit anderen Geschwistern, wie es eigentlich so zentral ist, wenn wir von Gebet reden, auch von Liebe zu reden. Und oft habe ich so das Gefühl, wenn wir von Gebet reden, dann kommt immer die Diskussion, Gebetserhörungen und wie baue ich meinen Glauben auf und du brauchst mehr Glauben und durch Glauben ist alles möglich. Und wenn wir von Gebet reden als Christen, ist oft Glaube so das Thema, was da eigentlich als einziges ganz zentral im Mittelpunkt steht. Aber mir ist dann so in den Sinn gekommen, ja, was ist eigentlich mit der Liebe, die wir haben sollen? Was ist eigentlich Gebet und Liebe? Wie gehört das zusammen? Was kann man dazu sagen? Was sagt die Bibel darüber? Und daraus ist so meine Predigt heute entstanden, das Gebet der Liebe. Und ich denke, das ist ein ganz zentrales Thema für uns, weil Gebet ja eigentlich die Art ist, wie wir mit Gott kommunizieren. Es ist nicht irgendein Ritual, das wir so als Christen machen, sondern es ist eigentlich das ganz Zentrales für uns, um in unserer Beziehung zu leben mit Christus, um Christ zu sein. Daher möchte ich heute aufzeigen, wie wichtig Liebe für unser Gebet ist, Liebe zu haben. Da fangen wir natürlich an, ein paar Grundlagen. Die erste Bibelstelle, die ich da habe, ist Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Und das ist eine bekannte Bibelstelle, die alles eigentlich einschließt, worum es als Christ geht. Matthäus 22, 37 bis 39. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung vor. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das kennen wir, oder? Das sind dieses große eine Gebot, was Jesus auch erwähnt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist der eine Teil davon. Und dann der zweite Teil ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ein roter Faden, der durch die Bibel geht. Liebe eigentlich, das höchste Gebot von Christus, von Gott, was er schon im Alten Testament Israel gegeben hat, aber auch im Neuen wiederholt immer wieder. Und das sind eben diese zwei Aspekte drinnen. Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Und das sind die beiden Themen, auf die ich auch näher eingehen möchte in dieser Predigt, aber das ist das Fundament für alles, was wir tun, ist diese Liebe. Dieses Fundament besteht in unseren Taten, in unseren Beziehungen, aber eben auch für unser Gebet ist das ganz relevant, dass wir diese Liebe haben. Und da stellt sich dann die Frage, wie passt das zusammen, wenn wir Liebe im Gebet haben sollen? Wie funktioniert das dann mit dem Glauben? Und da lesen wir im 1. Korinther 13, 7, wo von der Liebe die Rede ist. 1. Korinther 13, Vers 7. Die Liebe heißt es hier, sie glaubt alles. Das heißt, wenn wir diese Liebe haben, dann haben wir diese Verbindung zum Glauben. Liebe, die glaubt, die kann an etwas glauben. Also so entsteht eigentlich dieser Glauben, wenn wir diese Liebe haben. Wenn wir Liebe in uns tragen, dann entsteht auch dieser Glauben. Aber gibt es natürlich auch falsche Formen von Gebet. Es gibt diese bekannten Spruch, name it, claim it. Also Leute, die beten, eigentlich nur um etwas zu erreichen. Also sie beten, Herr, gib mir Geld, Herr, lass Wunder geschehen und so weiter. Sie fordern das so ein, in der Bibel steht und jetzt mach mal Gott. Das ist so eine Form von Glaubensgebet, sage ich, wo Leute überzeugt sind, ja, wenn ich das nur ausspreche und mache, dann werden die Dinge passieren, so per Knopfdruck quasi. Und da steckt noch gar keine Liebe dahinter. Das ist eben ein Missbrauch dieser Bibelverse, die von Glauben sprechen. Auf der anderen Seite natürlich kann man auch aus Liebe beten, wenn jetzt zum Beispiel ein Verwandter von dir todkrank ist und du betest für den, weil es ihm Hoffnung gibt und du halt die Person liebst und du wünschst dir, dass es der Person besser geht, aber eigentlich glaubst du gar nicht daran, dass die Person gesund wird. Du betest halt, damit es dir besser geht, dass du gebetet hast, dass der Person besser geht und eigentlich hast du gar keinen Glauben. Also das wäre auch eine falsche Form von Gebet, oder? Wenn wir nur aus Liebe beten, aber der Glaube gar nicht vorhanden ist. Oder auch aus schlechtem Gewissen heraus, du sagst, ja, jetzt habe ich die Woche noch gar nicht gebetet, jetzt bete ich mal, gebe ich Gott mal so ein bisschen die Ehre, oder ja, Gott greift mal hier ein, ich brauche dich vielleicht doch und dann geht es mir wieder besser, weil ich gebetet habe, aber da steckt auch keine Liebe dahinter, oder? Also es gibt viele falsche Formen und Arten, wie wir beten können, falsche Gebetshaltungen, aber wir benötigen eben eine Mischung. Glaube und Liebe soll sich eigentlich vermischen und wenn wir beides haben, beides gehört ja eigentlich zusammen, dann beten wir in der richtigen Haltung. Das wird auch schön in 1. Korinther 13, 1 bis 4 angesprochen, wo eben diese Verbindung deutlich wird. Denke ich, ihr kennt das auch, da schreibt der Paulus, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Also so sehen wir, dass Paulus hier sogar schreibt, ganz konkret, wenn ich Glauben habe, sodass ich Berge versetze, da spielt er ja an auf das, was Jesus in Matthäus 17, Vers 20, 21 geschrieben hat, der Glaube, der Berge versetzen kann. Aber Paulus sagte, wenn ich diesen Glauben habe, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. So ist mein Glaube nutzlos vor Gott. Also, er spricht dir ganz klar an, du brauchst beides. Auch in unserem Gebet brauchen wir beides. Du kannst dich nicht darauf ausreden, ich habe doch Glauben, ich brauche gar keine Liebe, ich muss mich da gar nicht investieren, ich rede einfach und die Dinge geschehen und die Menschen bekehren sich, werden geheilt, wunderbar. Das ist doch alles andere egal. Hauptsache, ich glaube das und also so funktioniert das nicht, ja. Die Liebe, die brauchen wir. Und offenbar war das auch hier ein Problem in Korinth, weil Paulus es ja gerade angesprochen hat. Auf die Worte Jesu hin hat er nochmal gesagt, vergesst diese Liebe nicht, die braucht ihr. Und wenn wir gerade im Korinther bleiben, eben bei diesem Hohelied der Liebe, da lesen wir ja, wie diese Liebe ist. Da stehen ganz viele Dinge drin. 4 bis 7, die Verse. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich liebe das immer, wenn so große Aufzählungen in der Bibel sind, wo man alles zusammengefasst bekommt und nicht viel nachschlagen muss und alles an einem Ort gleich findet. Ja, und da lesen wir jetzt ganz viel raus, oder? Da lesen wir mal. Spannend am Anfang. Die Liebe ist langmütig. Was heißt das für unser Gebet, oder? Wenn wir mit Liebe beten, dann müssen wir auch diese Langmut haben, oder? Gebet, wir denken immer, wenn wir Glauben haben und die Dinge passieren einfach, zack, schnell geheilt, schnell, mein Problem hat sich aufgelöst. Aber hier steht, die Liebe, die ist langmütig. Sie braucht Zeit. Sie kann nicht immer von jetzt auf gleich alles. In Liebe zu beten heißt auch, dass wir dranbleiben und dass Dinge nicht immer sofort geschehen. Und dann lesen wir, sie sucht nicht das Ihre. Also wofür beten wir? Wenn wir in Liebe beten, was kommen dann eigentlich für Themen auf? Sind das vielleicht ganz andere Themen, als die wir sonst beten, wenn wir uns darauf fokussieren, mal, was Liebe eigentlich bedeutet? Und natürlich ist Liebe nicht bloß so was Tätiges, das wird ja auch oft so in den Fokus gesetzt, wenn man in der Bibel von Liebe redet, dass es nicht so dieses emotionale Gefühlshuselei ist, die man in der Welt so als Liebe bezeichnet, sondern auch was Tätiges ist, wie wir hier auch sehen, oder die Liebe ist gütig, langmütig und so weiter. Aber sie freut sich auch, lesen wir. Das heißt, Liebe zu haben ist auch eine Emotion. Es ist voll von Begeisterung. Aber nicht irgendeine Freude, sondern die Freude an der Wahrheit. Also die Liebe, wahre Liebe, freut sich an der Wahrheit. Sie freut sich im Endeffekt an Gott, oder Gott ist diese Wahrheit. Von ihm geht diese Wahrheit aus. Das heißt, wenn wir diese Liebe im Gebet haben, dann ist das nicht so eine trockene Sache, sondern es ist etwas wirklich Emotionales, wo unser Herz dabei ist, wo wir mitfiebern, wo wir dabei sind, mit Freude, Begeisterung. Und natürlich, die Liebe, sie neidet nicht. Das heißt, wenn unser Gebetsleben schaut vielleicht nicht so schön oder spannend aus wie bei anderen. Vielleicht erlebst du, dass andere Menschen größere Dinge beten und Gebetserhörungen erleben und bei dir irgendwie geht nichts vorwärts zurzeit. Hast du dann Neid auf die anderen? Wie fühlst du dich dabei, oder? Aber wenn wir Liebe haben, dann schauen wir nicht drauf, ja, der ist ein großer Beter, wow, der ist viel besser als ich möchte das auch, sondern ich schaue einfach auf mich und meine Beziehung mit Christus, mein eigenes Gebetsleben, das ist das, was zählt, oder? Du kannst dich nicht mit anderen vergleichen, wie Gott vielleicht zu großen Betern gemacht hat, die vielleicht eine Berufung haben, so diese Glaubensgebete zu reden. Die Liebe, sie neidet nicht, sondern sie schaut auf Christus, nicht auf die anderen Menschen. Also das sehen wir in der Natur der Liebe ganz viele Dinge. Die Liebe, sie denkt nicht an sich selbst, sondern sie will Frucht sehen bei anderen. Sie denkt, ja, sie freut sich an der Wahrheit. Sie hat diese Geduld, diese Langmut, wenn Dinge nicht sofort geschehen. Und sie streckt sich nicht aus nach dem, was andere haben, sondern sie investiert sich in andere oder sie investiert sich in das, was andere brauchen. Das ist die Natur der Liebe. Aber was heißt das jetzt, wenn ich sage, Gott, ich liebe dich? Oder wie lieben wir jetzt Gott? Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben und wie schaut das aus in unserer Anbetung? In unserem ganzen Verstand haben wir heute gesehen, gelesen, sollen wir Gott lieben. Wie schaut denn dein Gebetsleben aus? Besteht es aus Bitten, wo du Dinge empfangen möchtest, oder ja, besteht es aus Anbetung? Was sagen wir Gott? Sprechen wir bloß Dinge aus Beschwerden aus? Herr, um mich sind bloß Sünder, rette mich hier oder so? Oder Herr, gebrauche mich, lass mich ein Licht sein. Lass meine Liebe hindurchgetragen werden zu den Menschen, oder? Deine Liebe durch mich hindurchgetragen werden zu den Menschen. Das sind ganz andere Gebete, die wir sprechen können, wenn wir in Liebe beten. Und was mir auch eingefallen ist, wenn wir in Liebe beten, oder, dann hören wir auch zu, wenn Gott spricht. Liebe, es bedeutet nicht nur an sich selbst zu denken, sondern es bedeutet in einer Beziehung zu sein, oder? Wenn wir hier anschauen, auch Matthäus 6, also Kapitel 6, 6 bis 7, die Verse. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Türe geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, wenn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Also das ist für mich so ein Bild von einer intimen Beziehung, oder? Das ist wie zwei Eheleute, die ihre Zeit zu zweit alleine haben, die einfach für sich die Zeit nehmen, die investieren in ihre Beziehung. Ganz praktisch ist das. Geh in deine Kammer, heißt es. Bete nicht öffentlich groß irgendwelche rituellen Dinge runter, sondern nimm dir diese Zeit ganz persönlich mit Gott. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater wird dir vergelten, heißt es hier. Das ist also eine Verheißung, wenn wir in dieser Liebesbeziehung mit Gott sind, wenn wir hineingehen in diese stille Zeit ganz unter uns sind und einfach zu Gott beten und ihm unser Herz geben, dann sieht der Vater das und er wird es dir vergelten. Und wir bringen auch hier wieder ein Negativbeispiel, wie die Nationen so beten zu ihren Göttern, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Also die versuchen einfach viel zu reden, viel zu sagen und irgendwas wird dann schon der richtige Zauberspruch sein, wo die Dinge in Bewegung kommen, ja. Aber so ist das nicht beim Vater im Himmel. Bei ihm zählt nicht, dass wir irgendwie unseren Glauben stundenlang aufbauen, sondern diese Beziehung, dieses kurze Gebet reicht schon, wenn es von Liebe kommt, von ganzem Herzen kommt, wenn es nicht so egoistisch ist, selbstsüchtig, sondern etwas Hingebungsvolles ist, was Gott verherrlichen will. Also Gott zu lieben im Gebet bedeutet einfach, sich Zeit zu nehmen für diese Beziehung mit Gott, sich Zeit zu nehmen, zum Vater zu gehen, nicht Gebet zu missbrauchen für irgendwelche Rituale, um irgendetwas zu erreichen, sondern einfach mal zu ihm zu kommen, ihn anzubeten, ihm zuzuhören. Ja, ein Gespräch eigentlich führen mit ihm, nicht irgendwie so einseitig bleiben, sondern einfach hören, was willst du mir sagen, Herr? Das soll jetzt natürlich auch keine Ermahnung an euch sein, gell? Wir haben heute schon so schöne Anbetung gehabt. Ich sehe das auch, habe das heute beobachtet, wie ihr mit ganzem Herzen dabei seid, wie ihr eigentlich Sachen auch gebetet habt, die so eins zu eins meine Predigt sind. Also ich finde, man sieht euch an, wie ihr Gott liebt, wie ihr das lebt, was ich heute auch sage. Und das begeistert mich natürlich auch. Aber ich finde es so wichtig, dass man die Themen auch anspricht und mitträgt und auch weitertragen kann oder Dinge, über die man redet, die fallen einem sonst vielleicht gar nicht auf, ja. Also ist die Beziehung mit Gott und liebe deinen Nächsten, ist ja auch dieser zweite Teil des Gebots, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Und da habe ich jetzt aus der Apostelgeschichte einen Abschnitt, der mutig auch schon bekannt ist. Da geht es um den Simon, den Zauberer da. Ich lese mal stückweise vor. Apostelgeschichte 8, 14 bis 24. Da lesen wir, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Also bis dahin ist das eine ganz normale Geschichte ohne große außergewöhnliche Dinge. Es ist einfach Erweckung. Die Apostel kommen vorbei. Wir wissen, Petrus und Johannes, die lieben Christus, die lieben Gott, ihren Vater. Und die kommen dahin und sie machen diesen Gebetsdienst. Sie stehen für sie ein. Sie sehen, da fehlt ja noch was. Und so beten sie für die neuen Geschwister dort, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und was passiert? Gott erhört das Gebet einfach. Es geschieht, was sie beten, oder? Also es ist so einfach dieses Gebet aus Liebe. Es ist gar nicht spektakulär. Sie kommen dahin, um zu beten. Ja, wir würden vielleicht nicht irgendwie eine Reise machen, um für jemanden zu beten. Wir beten vielleicht vom Wohnzimmer aus und schreiben dann noch eine WhatsApp, hab gebetet. Aber die machen sich da auf den Weg und beten für die und sie empfangen, wofür sie gebetet haben. Und das ist so ein typisches, ganz unspektakuläres Beispiel für ein Gebet aus Liebe, auf das Gott antwortet. Aber der spannende Teil der Geschichte kommt ja jetzt noch. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Wow, also da sehen wir eine ganz andere Haltung. Da ist jemand, der hat Glauben, das muss man ihm lassen, oder? Der sieht das, boah. Die beten, der Heilige Geist kommt. Ich kann das auch, ja. Ich muss dem bloß ein bisschen Geld geben und dann läuft das bei mir auch. Oder es ist Simon seine Haltung. Der hat den Glauben, dass er dieses Gebet sprechen kann und die Dinge geschehen. Also davon ist er absolut überzeugt, dass es mit seinem Geld funktioniert. Aber ihm fehlt eben diese Liebe. Er denkt nur dran, ich will das auch. Wir lesen schon da im vorherigen Abschnitt, dass er diese ganze Ortschaft in seinen Bann gezogen hatte als Zauberer, so mit seinen Wundern und Dingen, die er ja getan hat. Alle waren unter seinem Bann, er war so richtig mächtig bekannt, oder? Er hatte Einfluss und er wollte das eigentlich wieder haben jetzt unter Christi. Er wollte auch so der sein, der wohin geht und die Hände auflegt und die Leute empfangen den Heiligen Geist. Er wollte wieder der Mittelpunkt sein. Also von Liebe keine Spur. Höchstens eben dieser Glaube, dass es funktionieren kann. Und eben ihm antwortet Petrus dann, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben wird. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Also da kommt scharfe Worte zurückgeflogen von Petrus. Er antwortet ihm hier ganz spannende Dinge, muss ich sagen. Weil erstmal widerlegte ihn Herr, hier mit dieser Vorstellung, mit Geld kommst du nicht weiter im Reich Gottes. Hier kannst du nichts vollbringen mit deinem Geld, sondern die Gabe Gottes kann eben nur auf andere Art erlangt werden. Es ist eben, wie wir ganz am Anfang gelesen haben, Matthäus 22, 37, 49, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und wenn wir uns Simon anschauen, wenn man mit seinem ganzen Herzen bei sich selbst, mit seiner ganzen Seele, hat er nur auf sich gerichtet. Mit seinem Verstand hat er bloß geschaut, wie kann ich besser werden, wie kann ich mehr Macht bekommen, kann ich stärkere Gebete sprechen. Das war, wo sein Fokus war. Aber es steht hier ja, dein Gott sollst du so lieben. Und dann das Zweite, natürlich auch, er hat gefragt, wie kann ich das machen? Er hat nicht gefragt, wie kann ich anderen helfen? Wie können andere empfangen durch mich? Sondern er wollte das für sich haben, oder? Es ging ihm gar nicht darum, die anderen zu lieben und für sie da zu sein. Ja, das war mal der erste Punkt. Aber dann lesen wir auch genau das Konträre von 1. Korinther 13. Simon gar keine Liebe hat. Es steht hier, dass er Bosheit in sich hat. Ja, das ist ja mal das Gegenteil von Liebe, Bosheit. Und der Anschlag deines Herzens, also eben, sein Herz ist eigentlich in die verkehrte Richtung ausgerichtet. Und schlussendlich auch in den Banden der Ungerechtigkeit ist er. Und wir haben ja auch gelesen im Hohelied der Liebe, dass die Liebe für die Gerechtigkeit ist. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie liebt im Gegenzug die Gerechtigkeit. Also wir sehen, wie Simon hier alle Punkte abhakt, dass er genau das Gegenteil ist von dieser Liebe, von der wir hier lesen. Bosheit, Ungerechtigkeit, sein Herz erhebt sich gegen Gott, anstatt mit ihm verbunden zu sein. Und es ist jetzt so ein Extrembeispiel, aber es ist ja für uns auch aufgeschrieben, oder? Simon ist hier nicht drinnen, um irgendwelche Leute darzustellen, die nicht die Bibel kennen, nicht die Bibel hören, sondern es ist da für uns zum Lesen, zum daraus Lernen her. Dass wir etwas mitnehmen aus Simon seinem Leben, aus Simon seinem Herzen, dass wir nicht dieselbe Haltung haben, sondern dass wir lernen, damit kommen wir nicht weiter. Diese Einstellungen müssen wir ablegen und wirklich bewusst werden, wo liegt mein Herz eigentlich? Liegt es im Gebet auch jetzt? Das ist ja heute unser Thema. Liegt uns im Gebet darauf, meine Dinge umzusetzen, meine Wünsche vor Gott zu bringen, oder liegt es darin, für andere da zu sein, anderen ja im Gebet die Hände aufzulegen? Oder will ich mir lieber selber die Hände auflegen im Gebet und mich vom Herrn segnen lassen? Das ist ja auch so eine Sache. Also da müssen wir uns selber, ja, in uns selbst gehen und fragen, sind wir wie Petrus und Johannes, die sich auf den Weg machen für ein Gebet? Oder sind wir wie Simon, der Geld ausgeben möchte, um weiterzukommen im Reich Gottes? Aber gehen wir mal zum Beispiel von Jesu. Was können wir eigentlich von Jesus über Gebet und Liebe lernen? Und ich habe mir einige Bibelstellen angeschaut von Jesus, was er so getan hat. Und da ist mir Johannes 5, Vers 19 aufgefallen, dass Jesus den Willen des Vaters tat. Da sagt Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Also Jesus sagt hier von sich selbst: Ich tue, was der Vater tut. Also ich beobachte den Vater, ich bin in Beziehung mit ihm, oder ich kenne ihn, ich weiß, wie er ist, und so bin ich auch. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Das ist eigentlich dasselbe. Wir sind gleich. Also das ist für mich das Entscheidende, dass wir dieses Haltung haben wie Christus, der dem Vater so ähnlich ist, so sollen wir Christus auch ähnlich sein in unserem Gebet, oder wir sollen uns danach ausstrecken, ihn zu kennen. Und das ist so, das Gebet der Liebe ist der Unterschied zum puren Gebet des Glaubens, dass wir eben auf Christus schauen, dass wir uns eins machen mit ihm, dass wir eine Beziehung eingehen mit dem, zu dem wir eigentlich beten, oder? Wir beten ja nicht in den luftleeren Raum und erwarten Ergebnisse, sondern wir beten in Beziehung zu einer Person, zu unserem Gott, unserem Schöpfer. unserem Retter. Und das ist das, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann kommen wir in einer ganz anderen Haltung ins Gebet, dann kommen wir in einer ganz anderen Haltung vor Gott. Und dann beten wir eben, Herr, was willst du? Wie bist du eigentlich? So möchte ich auch sein, oder? Das soll in unserem Gebetsleben spürbar werden. Dass wir so wie Christus sagt, ich bin wie der Vater, dass wir sagen können, ich bin wie der Sohn, ich bin wie Christus. Also für die Dinge beten, die der Vater uns aufs Herz legt. Oder Christus hat die Dinge getan, die dem Vater auf dem Herzen waren, weil er das Herz vom Vater kannte. Und müssen wir uns die Frage stellen, in unserem Gebetsleben im Speziellen, wie kennen wir das Vaterherz? Wissen wir, was unser Vater eigentlich auf dem Herzen hat? Oder gehen wir unsere eigenen Wege, oder? Kommen wir wieder zu dem Thema, hören wir zu im Gebet oder beten wir bloß? Ist es bloß einseitig oder lassen wir zu, dass der Vater sein Herz uns auch offenbart? Erwarten wir, dass er zu uns redet. Diese Beziehung in der Kammer, diese stille Zeit zu zweit mit ihm, dort ist dieses Gebet der Liebe anzusiedeln. Und wie drückt sich dann Jesus seinen Dienst aus? Wir lesen Matthäus 20, Vers 34. Jesus aber, innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und sogleich wurden sie wieder sehend und sie folgten ihm nach. Das ist nur einer von vielen Bibelstellen, in denen wir lesen, wie Jesus Mitleid hat mit Menschen, die zu ihm kommen, oder auch sogar Mitleid mit der ganzen Volksmenge, die vor ihm ist. Immer wieder lesen wir, wie Jesus Mitleid mit ihnen hatte. Hier steht es so schön, innerlich bewegt. Also er hat nicht irgendwas getan und dann sind die Dinge geschehen, sondern er war innerlich davon berührt, von den Menschen, die ihm gegeben wurden vom Vater, die vor ihm waren, die die Gelegenheit hatten, mit ihm zu reden. Ja, hier waren es zwei Menschen, die nicht sehen konnten, die blind waren, zwei Blinde. Und er war innerlich bewegt von ihrer Bitte, dass er sie heilt. Und genauso sollen ja auch wir innerlich bewegt sein, wenn wir das so erinnern an 1. Korinther 13. Diese Liebe, von der doch die Rede ist, ist nicht so eine neutrale Liebe, sondern so eine, die uns mitreißen soll. Eine, die uns Freude an der Wahrheit schenkt, aber auch ja an der Ungerechtigkeit, an dem Leid, wo uns das mitleiden lässt, oder? Ja, diese Barmherzigkeit von Jesus soll auch in unserem Leben sein, in unserem Gebetsleben. Dass wir wirklich nicht einfach nur was mitbeten, was anderen auf dem Herzen liegt, sondern wir sollen auch bewegt sein. Das sind so die richtige Gebetshaltung. Dass wir nicht abblocken und sagen, es geht mich ja nichts an, ich bete kurz für dich und dann schau mal, was passiert, sondern ja, du bist mir so wichtig, ich möchte dich vor den Thron Gottes mitnehmen. Ich möchte sehen, wie du gesund wirst, wie du ja, eine neue Arbeit findest, was auch immer die Themen sind oder für die wir im Alltag beten, dass wir innerlich dafür bewegt werden. Das ist diese Haltung, die Jesus hat. Und ich finde es so eine starke Haltung, so eine starke Wortwahl, innerlich bewegt zu sein von den Dingen, für die wir beten. Dass unsere Gebetszeiten nicht einfach bloß ja, eine Zeit sind, die wir uns nehmen und dann ist es wieder vorbei und wir machen mit den anderen Hausarbeiten weiter, sondern es ist wirklich etwas, wo wir uns investieren von Herzen, dass wir dabei sind, mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzer Seele, Gott zuliebe, aber auch den Menschen zuliebe. Also das sind so meine Gedanken zum Thema, das Gebet der Liebe. Es gehört zusammen mit dem Glauben, das haben wir gesehen, es gehört dazu, dass wir Gott lieben, aber auch, dass wir die Menschen lieben. Und wir sollten uns selber prüfen, wie unser Gebetsleben eigentlich ausschaut, oder? Was sind so die Dinge, wo wir uns vielleicht selber ertappen, wo wir gar nicht in der Liebe sind, sondern einfach nur vor uns hinbeten, einfach nur mitmachen, weil es halt dazugehört, als Christ zu beten, oder? Sondern nein, wir sollen innerlich bewegt sein von unseren Gebeten. Wir sollen ja den Herrn fragen, vom Vater empfangen, was auf seinem Herzen ist. Das ist so Gebetsleben. Mit Gott, nicht zu Gott, sondern mit Gott. Ja, das beschreibt es eigentlich gut. Mit Gott beten. Und dann möchte ich abschließend diese zwei Fragen euch mitgeben. Die erste, wie spiegelt sich deine Liebe zu Gott in deinem Gebetsleben wider? Denk drüber nach. Und wie spiegelt sich deine Liebe zu den Menschen in deinem Gebetsleben wider? Auch eine wichtige Frage. Und ja, dann möchte ich abschließen und hoffe, ihr findet Antworten da und beschäftigt euch damit und kommt wirklich in diese Liebe hinein. Amen.
Amen.